Jesus, ich danke dir für dein Werk, was du vollbracht hast, Herr. Ich danke dir, dass du in deiner Kraft heute hier bist. Ich danke dir, dass dein Wort Kraft hat, Herr, dass die Schrift, die du uns gegeben hast, Herr, dass sie uns aufrichtet, aufbaut, dass sie uns neu mit Hoffnung füllt, Herr. Und so bitte ich dich, dass du mich leitest, dass du, Heiliger Geist, mich führst in den Worten, die ich spreche, dass es uns die Augen öffnet und uns ermutigt, festzuhalten an der Kraft, die du wirkst, Herr, an den Möglichkeiten, den unbegrenzten Möglichkeiten, die du hast, Herr. Amen. Ja, ich denke, die allermeisten werden es mitbekommen haben, dass wir Ostern gerade haben. Es ist Karsamstag, nochmals fürs Protokoll. Und die Ostergeschichte hat ja in erster Linie vor allem auch mit der Liebe Gottes zu tun, die sich in Jesus offenbart hat. Aber auch die Kraft Gottes sehen wir in der Ostergeschichte an verschiedenen Stellen. Und wir möchten durch ein paar Passagen von den biblischen Texten, die man zu Ostern gern liest, auch durchgehen und uns fokussieren auch viel auf die Kraft Gottes, die gewirkt hat. Und zu Beginn möchte ich gern den Vers, den ich oft nutze, wenn wir das Wirken von Jesus zusammenfassen, aus Apostelgeschichte 10, ab Vers 38, gern lesen, wo es auch um Jesus und seine Kraft geht. Ich lese es aus der Züricher Bibel. Da heißt es: Ihr kennt Jesus von Nazareth und wisst, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat. Er zog umher und tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel unterdrückt wurden, weil Gott mit ihm war. Und wir sind Zeugen all dessen, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat, er, den sie ans Holz gehängt und getötet haben. Ihn hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn erscheinen lassen. Das ist eine Kurzform, so von ganz kurzer Form von dem, was Jesus so gemacht hat. Und wir wissen, dass Jesus den Weg wählte auf diese Erde in einem menschlichen Körper. Er hat viele Dinge zurückgelassen im Himmel, sage ich mal. Er hat, wie es in Philipper 2, auch ein Kontext, den ich gerne lese, in Philipper 2, ab Vers 6 heißt, da lese ich aus der Neuen Genfer: Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Und wir wissen, dass Jesus kam in einem menschlichen Körper und hat gelebt, ist gewandelt mit dem menschlichen Körper. Aber um seinen Dienst, als er seinen Dienst begonnen hat, hat er, wie ich gern sage, sich doppelt taufen lassen. Im Wasser wurde er getauft und der Heilige Geist kam in leiblicher Gestalt auf ihn herab. Und das ist dann dieser Kontext, wo wir sehen, er wurde von Gott mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt. Und wir sehen an Jesu Wirken, und das wird jeder, der hier ist, bestätigen, ich kenne euch tatsächlich ja alle persönlich, dass die Bibel, also gerade die Evangelien, die von Jesu Wirken erzählen, die zeigt, dass sein Dienst war kraftvoll, sein Dienst auf dieser Welt. Und deswegen möchten wir uns auch anschauen, wie seine Kraft auch gewirkt hat, auch unmittelbar in den Geschichten rund um die Kreuzigung und davor noch, was wir da lesen. Und ich möchte mit einem Kontext in der Bibel anfangen, der ist auch oft in den Osterpredigten wahrscheinlich mit dabei, vielleicht wird er vorgelesen, aber vielleicht geht man auf diesen Satz nicht so tief ein wie ich heute, aber mir ist der schon vor längerem, vor ein paar Monaten schon ins Auge gestochen, den möchte ich gerne mit euch anschauen. Es ist noch in den Begebenheiten, bevor Jesus verurteilt und überliefert wurde, ziemlich genau nach dem oder beim Abendmahl, beim letzten Abendmahl. Und da geht es mir um einen Satz, den lesen wir in Markus 14, Vers 26 oder auch in Matthäus 26, Vers 30. Und das ist eigentlich nur ein Satz, aber ich finde den interessant. Ich erkläre auch gleich, warum. Matthäus 26, 30 wird es so formuliert: Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Und ich finde es interessant, ich habe mal so ein bisschen die Evangelien verglichen, einfach gerade über die Begebenheiten beim Abendmahl und danach. Und mir ist aufgefallen, wenn wir in Johannes lesen, Johannes 13, Vers 30, dann heißt es da: So wie Judas das Brotstück genommen hatte, ergriff der Satan Besitz von ihm. Da sagte Jesus zu Judas: Tu das, was du vorhast, bald. Keiner von denen, die mit am Tisch waren, verstand, weshalb er das zu ihm sagte. Da Judas die gemeinsame Kasse verwaltete, dachten einige, Jesus habe ihm den Auftrag gegeben, das einzukaufen, was für das Fest nötig war, oder er habe ihn angewiesen, den Armen etwas zu geben. Und jetzt finde ich es interessant, als Judas das Brot gegessen hatte, so formuliert es Neue Genfer, als Judas das Brot gegessen hatte, ging er sofort hinaus. Und wenn ich das dann lese mit den anderen Evangelien, gehe ich davon aus, dass dieser Lobgesang, den sie gesungen hatten, steht nach dem Abendmahl, dass es eine Lobpreissession war mit Jesus selber, die die Jünger genießen durften, ob das ein Lied war, ob das ein paar Sätze waren, wie so ein Wechselgesang, oder ob es länger war. Aber diese Lobpreissession, die war, so denke ich, ohne Judas. Und das finde ich sehr interessant, weil es ja heißt, dass der Satan hat Besitz von ihm ergriffen, ja, der hat dann Druck gemacht, sage ich mal. Und was der Satan tut ist, er lässt den Judas dann auch schnell gehen. Judas soll nicht die Möglichkeit bekommen, diese Lobpreissession mit Jesus und den anderen zu erleben. Was auch immer dann passiert wäre, wenn er da gewesen wäre, das wäre jetzt hypothetisch gedacht. Aber das finde ich interessant, also dass er nicht zu diesem Lobpreis dazukommt. Und ich lese für mich dabei raus, dass, und das ist auch einfach ein Fakt, dass der Feind keinen Bock hat auf unseren Lobpreis. Deswegen sollten wir umso mehr Bock haben auf Lobpreis, weil da ist Kraft drin. Wir wissen, der Herr selbst wohnt unter den Lobgesängen Israels, Psalm 22, 4. Und ich weiß, dass es uns mit neuer Kraft auch füllt, wenn wir den Herrn erheben, wenn wir ihn loben. Und wir haben mehr als genügend Gründe, unseren Herrn zu loben. Und ich erzähle da gerne auch nochmal ein Zeugnis, das habe ich schon 2-3 Mal erzählt und ich glaube, die allermeisten kennen es auch wahrscheinlich vielleicht schon auswendig. Aber das war für mich das plastischste, praktischste, fantastischste Beispiel in Bezug auf, wie Lobpreis Kraft gibt. Und weil es war wirklich übernatürlich auch, oder ist es nach wie vor. Und zwar ist es auch wieder eine Geschichte mit meinem Auto. Ja. Als ich das Auto relativ neu gebraucht bekommen hatte, die ersten Monate waren ganz normal, aber dann irgendwann hatte es angefangen, so Batterie- und Elektronikprobleme zu haben. Ich bin damit gefahren und dann nach 2-3 Tagen in der Garage ist es nicht mehr angesprungen. Und das wurde irgendwie, war dann teilweise ziemlich extrem. Ich war an einem Tag, da weiß ich nicht genau, was ich gemacht hatte. Ich bin nach Augsburg zu dir gefahren, Mama, und am gleichen Tag zurück, also 200 Kilometer, also hin und her, also sind insgesamt 200 Kilometer gefahren. Und abends kam ich eben zurück und am nächsten Morgen, 10 Stunden später, war die Batterie leer. Also das ist eigentlich nicht so, wie das laufen soll. Auch da hatte ich ja schon meinen Bruder, Kfzler, und der hat alles durchgeguckt, alle Lämpchen ausgebaut, alles abgecheckt. Das Auto hing auch mal eine Woche an den Geräten im Geschäft bei ihm. Ich weiß nicht, ob da auch so ein Monitor läuft. Aber das hing da an den Geräten und wurde durchgeprüft. Man hat nichts gefunden, aber Fakt war, irgendwie innerhalb kürzester Zeit ist der Saft leer. Batterie selber war aber in Ordnung und so. Also es gab keine Lösung dafür. Und ich hatte dann so eine Art Fahrtenbuch geschrieben, sage ich mal, wo ich aufgelistet habe, wo ich hingefahren bin, wie lange und hin und her. Aber es hat eigentlich, am Ende gab es kein Muster. Nur irgendwann mal, ich habe immer vor dem Fahrtbeginn geguckt, da kann man im Computer, Bordcomputer gucken, wie viel Spannung ist da drin. Und irgendwann habe ich gemerkt, heute ist irgendwie mehr Spannung drin. Und dann ist mir das ab und zu aufgefallen, dachte ich, was habe ich jetzt anders gemacht? Ich habe dann alles überlegt, was habe ich jetzt in letzter Zeit anders gemacht? Ich bin auch Kurzstrecke gefahren, mal stehen lassen, mal nicht. Und dann ist mir aufgefallen, dass in der Zeit ist mir was, ich glaube, das war so in der Richtung, habe ich das erlebt, dass ich in meiner Wohnung umhergegangen bin und ich habe in meinem Wohnzimmer ein Möbelstück gefunden. Das ist der CD-Schrank von meiner Mutter, den sie taktischerweise übrig gelassen hatte. Und da habe ich christliche 80er Lobpreis-CDs gefunden. Ich glaube, die anderen hast du mir dann noch geschickt oder ich weiß nicht mehr, wie wir es gemacht hatten. Da waren ein paar, waren da. Und davon hatte ich mal eine angefangen zu hören. Davor habe ich halt weltliche 80er und Disco und so gehört. Aber da dachte ich, wahrscheinlich ist es ganz gut, Lobpreis zu hören oder christliche Musik mindestens. Und da habe ich halt gesagt, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus, dass ich mal nur mit Lobpreis oder christlicher Musik fahre. Und seit dem Tag, wo ich nichts anderes gehört habe in dem Auto, jetzt 3 Jahre lang, war die Batterie nie wieder leer. Und das finde ich schon krass, deswegen erzähle ich das auch immer wieder gern, weil das Auto ja wirklich von nicht mal über Nacht noch schneller eigentlich leer war und dann aber jetzt immer aufgeladen ist. Und also technisch gesehen ergibt es in der weltlich gesehen nicht viel Sinn, aber es hat mir, zeigt mir ganz klar, okay, dass es uns mit Kraft doch füllt, wenn wir den Herrn loben. Und mein Auto wird mit Kraft gefüllt, wenn es den Herrn lobt, auf meine Anweisung hin, durch das Einschieben der CD. Und also das ist deswegen für mich ein einschneidendes Erlebnis, was ich nicht vergesse. Und da ist auch so eine gewisse Furcht des Herrn entstanden, dass ich dann auch gar nichts anderes da hören will da drin. Und das funktioniert aber auch alles, genau, wenn ich Lobpreis höre. Und deswegen glaube ich, dass nicht nur wegen dem Beispiel, sondern auch von dem, was ich sonst erlebe, wenn ich den Herrn erhebe, wenn wir hier zusammen ihn loben, dass da Kraft drin ist, wenn wir ihn, wenn wir zu ihm rufen, wenn wir ihn erheben. Und wenn du heute hier sitzt und du denkst, so, ja, ich weiß nicht, ob ich so der Lobpreiser bin. Ich habe vor 2 Jahren oder so, habe ich mit euch schon mal den Lobe-den-Herrn-Test gemacht, um rauszufinden, ob du ein Lobpreiser bist. Der hat 100% Erfolgsgarantie und da haben schon manche, sind auch schon in Staunen geraten, als sie das erlebt haben. Weil im Psalm 150 wird uns erklärt, wie wir rausfinden können, ob wir den Herrn loben sollen. Da heißt es, alles was atmet, lobe den Herrn. Deswegen, also gerne den Test gerne live mit mir durchführen, du nimmst deine flache Hand. Und dann, also nicht zu fest bitte aufdrücken, ich will, dass du den Test weiter durchführen kannst. Dann sofort die Nase halten und wenn du dann einen Hauch spürst, dann bist du ein Lobpreiser. Also eigentlich ist es gar nicht so kompliziert. Das ist der Lobe der Herrn, den Lobe den Herrn Test. Also deswegen da sind wir, sollen wir auf jeden Fall ermutigt sein, den Herrn zu loben, in den Lobpreis zu gehen. Wenn wir dann weiterlesen in der Osterbegebenheit, sage ich mal, was dann so passiert, dann wissen wir, dass Jesus dann in Gethsemane gefangen genommen wird. Der gleiche Jesus, der von Gott mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt wurde, wird jetzt hier von Menschen gefangen genommen. Aber nicht, weil er irgendwie machtlos ausgeliefert worden wäre. Man müsste vielmehr sagen, er hat sich machtvoll trotzdem ausliefern lassen. Er war nicht kraftlos in diesem Moment. Und das finde ich deswegen schön, wie es in Johannes 18 steht, ab Vers 3. Da heißt es, nachdem nun Judas die Truppe und von den obersten Priestern und Pharisäern Diener bekommen hatte, kam er dorthin mit Fackeln und mit Lampen und mit Waffen. Jesus nun, der alles wusste, was über ihn kommen sollte, ging hinaus und sprach zu ihnen, wen sucht ihr? Sie antworteten ihm, Jesus, der Nazarener. Jesus spricht zu ihnen, ich bin's. Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als er nun zu ihnen sprach, ich bin's, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Nun fragte er sie wiederum, wen sucht ihr? Sie aber sprachen, Jesus, den Nazarener. Jesus antwortete, ich habe euch gesagt, dass ich es bin. Wenn ihr nun mich sucht, so lasst diese gehen, damit das Wort erfüllt würde, das er gesagt hatte, ich habe keinen verloren von denen, die du mir gegeben hast. Und das finde ich so stark, wie Jesus hier so eine Power hat, dass er nur sagt, ich bin's, und sie fallen zu Boden. Wahrscheinlich, so wie ich das mir denke, Judas war mit bei dieser Truppe dabei, müsste er eigentlich auch zu Boden gefallen sein, denke ich mal. Aber das wissen wir nicht genau, wer alles, aber sie fallen zu Boden. Und selbst wenn sie nicht zu Boden gefallen wären, wissen wir, Jesus hätte die Macht gehabt, aus dieser Situation zu entschwinden, rauszugehen. Wir lesen in Lukas 4 eine Geschichte, da haben die Leute ihn an den Bergrand geführt von der Stadt und wollten ihn dann den Berg runterstoßen. Und Jesus ging mitten durch sie hindurch und zog einfach weiter. Oder in Johannes 8, wo sie Steine aufgehoben haben, um die auf ihn zu werfen. Da ging er zum Tempel hinaus, mitten durch sie hindurch und dann kam so. Aber in diesem Moment in Gethsemane wusste er, okay, jetzt ist meine Stunde da, um eben nicht verherrlicht zu werden. Und deswegen ist er dort nicht gegangen. Hat sogar gewartet, bis sie wieder aufstehen. Und als dann der Malchus sein rechtes Ohr aufgrund von Petrus seinem Schwertschlag abgefallen bekommen hat, ist Jesus sogar hingegangen und hat dem Malchus sein Ohr wieder geheilt. Wie genau das dann auch aussah. Aber hat er gemacht, dass Jesus das Ohr wieder geheilt hat. Wo ich auch denke, wie stark ist eigentlich das? Ich meine, es zeigt Gottes Kraft, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein. Aber es zeigt auch seine Liebe. Weil da kommt jemand bewaffnet, um Jesus grundlos, schuldlos gefangen zu nehmen, kriegt sein Ohr abgehauen. Und Jesus geht hin und nimmt sich Zeit in diesem Moment, das ist ja die Menschheitsgeschichte, wird verändert durch die Momente, die jetzt gerade geschehen, und nimmt sich Zeit und halt in irgendeiner Form sein Ohr wieder, stellt es wieder her. Was für eine Liebe er doch erwiesen hat. Und wir sehen auch in diesem Moment, das ist einer von vielen Stellen, wo wir sehen, Jesu Kraft, Gottes Kraft, auch zu heilen. Unser Herr heilt, wir haben vorher gehört, er heilt alle deine Gebrechen. Schon vorher in Lukas 9 hat er seine Jünger zusammengerufen und ihnen Kraft und Vollmacht gegeben über alle Dämonen und zur Heilung von Krankheiten. Und das, dafür bin ich auch dankbar, erleben wir auch so oft hier. Und wir strecken uns auch danach mehr aus, dass wir Heilungen sehen dürfen, dass Menschen zu uns kommen und verändert den Raum verlassen. Da könnte ich auch viele Beispiele auch aus meinem Leben erzählen. Unter anderem hatte ich eines, wo ich vor anderthalb Jahren, hatten wir so eine Flyer-Verteilung für einen Jugendgottesdienst, und ich war sehr froh darüber, dass ein junger Mann hat sich nach 2 Minuten hat er sich bekehrt, hat gesagt, okay, den Jesus, den brauche ich. Und kam dann ein paar Wochen später zu mir nach Hause aufs Evangelisationssofa, wobei evangelisiert war er ja schon, und da habe ich ihm Grundlagen von Jesus erzählt. Und eine Grundlage ist für mich halt auch Heilung. Du, wenn du irgendwas hast, habe ich erzählt, ich habe da und da habe ich Heilung erlebt, wir können um Heilung beten, das er gibt uns die Kraft dazu. Und dann hat er mir erklärt, ja, er ist ein Fußballer und er muss eine so eine Übung machen, wo er mit seinem Hinterfuß, seine Hinterhand am Hinterteil irgendwie so schlagen, also dagegen treten muss irgendwie. Also ich zeige es gleich, wenn der Protagonist jetzt hier, wenn der Schauspieler gleich geheilt ist, ich zeige es gleich, wie das funktionieren soll. Und, aber er konnte jedenfalls sein Bein nur so bewegen, zur Hälfte irgendwie, das konnte er nicht weiter knicken. Und dann habe ich meine Hand aufgelegt und in einem Satz, glaube ich, gebetet, dass in Jesu Namen das sich wieder vollständig normal bewegen soll. Und dann sofort hat es geklappt. Sofort hat er das wieder komplett durchstrecken können und gesagt, oha, voll gut. Ich meine, er hat auch noch nichts anderes gehört. Ich habe nur gesagt, Jesus heilt, und er war voll Glaubens scheinbar und preist den Herrn. Und wir wissen einfach, dass unser Herr die Kraft hat zu heilen und dass er uns es übertragen hat, aufgetragen hat, wer ja, wirklich aufgetragen hat, geht hinaus, und dass wir auch heilen dürfen in seinem Namen, in seiner Autorität, in seiner Kraft. Und da können wir dankbar für sein und da dürfen wir auch uns weiter nach ausstrecken. In der Geschichte dann von Jesus jetzt im Garten, wissen wir, geht es dann weiter, auch in dem Kontext mit dem Malchus und dem Schwert und so weiter, sagt Jesus, wo er auch nochmal klar macht, dass er Kraft hat, dass er Macht hat, sagt er, meinst du nicht, ich könnte jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Wir auch merken, okay, das wären über 60.000 nicht Mann, sondern Engel ja sogar. Da wäre richtig Power da gewesen. Ja. Also da. Aber Jesus hat es nicht ausgenutzt, Jesus hat es nicht in dieser Form irgendwie kommen lassen, sondern er wusste, ich habe diese Kraft auch in diesem Moment, aber ist den Weg weitergegangen. Er ist den Weg auch weitergegangen, als die ganzen Verhöre und Anklagen kamen, als er vor dem Hohepriester war, vor Pilatus, vor Herodes und so gut wie nichts gesagt hat. Also nur im Johannesevangelium lesen wir ein paar Worte, die Jesus sprach, aber er hat sich nicht verteidigt in dem Sinne. Er hat sich nicht, er hat nicht irgendwie seine Unschuld untermauert, sondern er hat da geschwiegen, als diese Anschuldigungen angingen. Kann man sich auch fragen, warum hat er das getan? Ja, ich weiß beispielsweise in Johannes 8, in der Geschichte, wo die Ehebrecherin vor Jesus geführt wird, die er eindeutig gesündigt hat, da nutzt Jesus seine Autorität und seine Gnade und Wahrheit und spricht einfach nur einen Satz und sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und in diesem Moment sind die anderen alle, sind sie gegangen, und diese Frau hat nicht die Steinigung erlitten und sie war ja schuldig. Und ich denke mir, wie viel mehr hätte er in seiner Weisheit und Kraft auch genau gewusst, was er dem Herodes sagen müsste, genau gewusst, was er dem Pilatus hätte sagen müsste. Er hat die Leute geschaffen, er weiß, was er hätte sagen müssen. Aber er wollte sich da nicht, er wollte nicht den Freispruch bekommen, sondern ging den Weg weiter im Gehorsam gegenüber dem Vater. Es ist wie in Jesaja 53, Vers 7 heißt, er wurde misshandelt, aber beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Das ist außerdem auch die Stelle, die der Kämmerer aus Äthiopien gelesen hat. Ja, das zur Info. Und also Jesus im Garten schon, er hatte die Kraft, aber ließ sich trotzdem gefangen nehmen. Bei der Verurteilung, er hatte die Kraft und die Weisheit, aber er hat sich nicht, er hat nicht geantwortet und ließ es weiter geschehen, bis hin auch zum Kreuz. Und auch da immer noch hatte er die Kraft. Wir lesen erstmal in Philipper 2, ab Vers 7 dann nochmal, das heißt, er erniedrigte sich noch mehr im Gehorsam gegenüber Gott, nahm er sogar den Tod auf sich, er starb wie ein Verbrecher am Kreuz. Aber das alles geschah nicht einfach so, ohne dass er was dagegen tun konnte, sondern bei den ganzen Aussprüchen, die Jesus ausruft, man teilt es in 7 Aussprüche eigentlich auf, am Kreuz, da ist, wie ich denke, der letzte Ausspruch dieser gewesen, Lukas 23, 14 beispielsweise, oder ich glaube, das steht sogar nur dort, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Davor ist er nicht gestorben. Er hatte die Macht dazu, sein Leben zu lassen oder eben nicht, wie in Johannes 10, ich weiß, es kommt gerade ein paar Bibelstellen, müsst schnell sein. Johannes 10, Vers 17 und 18 hat er nämlich schon gesagt, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf dass ich es wieder empfange. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es selber. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wieder zu empfangen. Also auch hier am Kreuz, Jesus hat nach wie vor, er hat die Macht dazu. Er hatte die Macht und ließ sich trotzdem gefangen nehmen. Er hatte die Macht und ließ sich trotzdem verurteilen. Er hatte die Macht und starb trotzdem am Kreuz. All das hat er getan und hat sich nicht daraus retten lassen, was er in jedem Moment mit einem Anruf regeln hätte können, weil er nicht sich da retten wollte, sondern weil er uns dort gerettet hat am Kreuz. Und deswegen, ich meine, wenn ich euch sehe, ich weiß, dass ihr alle wisst, warum Jesus am Kreuz starb, aber ich gehe trotzdem gerne daran nochmal rein, weil wir es auch nicht zu oft hören können. Und vielleicht schickt ihr es ja die Predigt noch an eure Verwandten, deswegen ist es immer wichtig, darüber zu reden. Warum hing Jesus dann am Kreuz? Wir wissen nicht aufgrund von irgendwas, was er falsch gemacht hätte. Im Gegenteil, Jesus, der alles, der souverän, perfekt vorgelebt hat, der nach Hebräer 4, Vers 15 zwar in allem versucht war wie wir, aber ohne Sünde blieb. Ja, er war der einzige wirklich Gute, der auch Gottes Maßstab von Gerechtigkeit erfüllt hat. Ich kenne viele Leute, die sagen, ja, ich bin ja ein guter Mensch, aber eigentlich ist niemand so gut, dass er in den Himmel kommt. Niemand ist so gut, dass er nur Gutes tut und niemals sündigt. Und deswegen war aber Jesus der Einzige, der deswegen die Möglichkeit hatte, dass er unsere Schuld auf sich nahm, die Gerechtigkeit für uns herzustellen, die wir vor Gott brauchen. Und in Kolosser 2, Vers 13 heißt es, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllt hatten, den hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Als Jesus am Kreuz starb, starb er dort mit unserer Schuld. Und jetzt kann jeder, der, und wie ich glaube, wir alle, die wir hier im Raum sitzen, haben es auch schon getan, den Namen des Herrn angerufen, und jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ja, wenn wir uns dazu entscheiden. Und dort am Kreuz hat sich aber ultimativ auch gezeigt, dass Jesus Kraft hat, auch dann später, als Jesus von den Toten auferstanden ist, sehen wir, dass er den Tod in dieser ganzen Geschichte auch überwunden hat und wir den zweiten Tod nicht sterben müssen. Wie es heißt in 1. Korinther 1, Vers 18, denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und so da ist natürlich, hat sich Gottes Kraft ultimativ gezeigt, auch am Kreuz. Und wir wissen das und dürfen ermutigt sein, daran festzuhalten, dass Gottes Kraft uns auch natürlich über die Bekehrung hinaus weiter zur Verfügung steht, dass er uns kräftigen, stärken will, auf dass wir tun, was er uns aufträgt. Es ist nicht, wir bekehren uns, sondern es ist eine Gotteskraft für uns, damit wir wissen, oh, die nächsten 60 Jahre werden jetzt noch richtig happig und dann bin ich beim Herrn, sondern jetzt hier, schon auf der Erde, will Gott uns Kraft geben, um sein Reich zu bauen, um auszuführen, was dran ist. Und ich liebe die Verse aus Epheser 1, Abvers 18, wo es heißt, er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns ist, die wir glauben durch die Wirkung seiner mächtigen Stärke. Mit ihr hat er an Christus gewirkt, als er ihn von den Toten auferweckt hat und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Da ist es also, dass die Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, diese Kraft wirkt an uns. Das ist auf jeden Fall eine Menge Kraft. Und die sollte auf jeden Fall reichen. Ja? Und ich finde es auch interessant, wenn wir so sehen, was dann unmittelbar nach Jesu Auferstehung geschieht, als nun die Jünger und die Frauen, die mit Jesus waren, noch nicht alle genau wussten, was jetzt abgeht. Da sehe ich an einer Begebenheit auch schon, wie Gottes Kraft dann wirkt an ihnen. Als die Damen zum Grab kamen, in Matthäus 28, Abvers 2, und sie dann Jesus salben wollten, da heißt es, da entstand plötzlich ein starkes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn, der vom Himmel herabgekommen und herangetreten war, wälzte den Stein weg und setzte sich oben darauf. Sein Aussehen war leuchtend wie der Blitz und sein Gewand war weiß wie der Schnee. Aus Furcht vor ihm zitterten die Wächter und wurden wie tot. Der Engel aber wandte sich an die Frauen mit den Worten, fürchtet ihr euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Und ich finde es sehr stark, dass diese Soldaten, die hatten wahrscheinlich richtig trainiert gehabt, die haben eine Rüstung gehabt, die waren bewaffnet, die waren ausgebildet, vielleicht waren die auch schon mal in irgendwelchen Kämpfen drin. Die sind hier, als sie den Engel sehen, in Furcht wie tot. Also die hatten richtig Angst. Und dann heißt es aber nicht, dass der Engel sagte, fürchtet euch nicht, sondern es heißt, der Engel wandte sich an die Frauen und sagte, fürchtet ihr euch nicht. Oder je nach Übersetzung, weiß ich nicht, ob das ihr überall steht, aber er wandte sich an die Frauen und sprach das zu ihnen. Das finde ich interessant. Ich sehe darin, dass diejenigen, die auf der Suche nach Jesus sind, denen begegnet der Herr und sagt, fürchte dich nicht. Wer nicht glaubt, der ist eigentlich wie tot. Wenn man es genau nimmt, ist er noch tot in Sünde. Und er bleibt auch in Furcht und bleibt in Angst. Aber wenn wir eben Jesus suchen und wenn wir ihm nachfolgen, dann befähigt er uns durch seine Kraft zu allerlei Dingen, die wir selber gar nicht tun könnten. Wie Jesus sagt, Matthäus 28, 18, einer der Stellen, wo der Missionsbefehl aufgeschrieben ist, er leitet es so ein, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und so weiter und so weiter. Wir wissen, okay, Jesus gibt uns einen großen Auftrag, Jesus gibt uns Verantwortung, aber das alles ist möglich durch seine große Kraft, die mit uns ist. Seinen Heiligen Geist, der uns befähigt. Und ich bin deswegen persönlich auch dankbar dafür, dass er aus seiner Gnade, mit seiner Kraft, auch an meinem Leben, an mir, viel gewirkt hat. Wenn ich noch weiß, vor, glaube 5 Jahren oder so, war ich auch auf dem Stuhl dort, glaube ich, und Harald Burisch hatte damals, war, glaube ich, der Erste, der das so direkt gesagt hatte den Eindruck für mich, hey, dass ich mal predigen werde. Und ich weiß noch, dass ich zu meiner Mutter im Nachgang am gleichen Abend noch gesagt habe, Mama, muss denn sich das unbedingt alles erfüllen? So habe ich gefragt. So war es, ja, genau. Weil ich dachte, nee, also der kann ja alles Mögliche prophezeien, aber das war mir dann, nee. Weil zur damaligen Zeit, da habe ich einige Dinge gemacht, aber ich konnte nicht vor Menschen reden. Und das eine ist es nicht zu können, das andere ist auch diese riesige Furcht oder Angst davor zu haben, Menschenfurcht und zu zittern wie sonst was. Und ja, es war schon echt, das war wirklich das Letzte, wo ich jetzt gedacht habe, was der Herr irgendwie mich dafür berufen will, zu reden. Und ich weiß aber kurz gesagt, wie es dann verlief, dass ich dann doch irgendwie mal angefangen hatte. Und am Anfang war es noch ein bisschen schwierig. Ich hatte auch noch ein paar Angriffe, gerade zu Beginn, wo ich dann vor manchen Andachten noch gebrochen habe und so, wo ich wirklich, es mich an echt noch herausgefordert hat. Aber desto mehr ich meinen Blick weggewandt habe von mir selber und hingewandt habe auf Jesu, unbegrenzte Möglichkeiten, desto mehr hat sich das alles verändert. Und ihr wisst, dass es mir inzwischen auch Spaß macht. Gell? Also, ja, preist den Herrn. Ich meine, sogar meinen weltlichen Job, da tue ich auch reden inzwischen. Das ist also, und das sind alles Dinge, da hat Gott gewirkt aus seiner Gnade heraus an mir. Und wir wissen, 2. Timotheus 1, Vers 7, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und so möchte ich uns dazu jetzt gerade in der Osterzeit wirklich erinnern, klar, einmal ganz klar den Fokus zu haben, Jesus ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er hatte die Kraft genauso, als er gefangen genommen wurde, als er verurteilt wurde, bis ans Kreuz und darüber hinaus. Er nahm das alles auf sich, aber um uns zu retten. Und nun ist uns, die wir glauben und denen, die gläubig werden, das Wort vom Kreuz wirklich diese Gotteskraft. Wir werden seine Kraft auch erleben, beispielsweise auch schon, wenn wir ihn nur anbeten. Ja, da haben wir noch gar nicht viel praktisch gemacht, geschafft, aber ihn einfach preisen, auch da werden wir seine Kraft schon erleben und dann sehen, auch überhaupt, wie er uns befähigt durch seine Kraft, auf dass wir Heilungen erleben, Wunder tun, Dinge ausführen, die wir selber nicht könnten, aber die der Herr wirkt in uns durch seine mächtige Stärke. Amen.